Guten Morgen, herzlich willkommen zur Gesundheitssendung. Begrüßt Sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Thema in der nächsten Stunde, wir gucken auf den Brennpunkt Darm, die Darmgesundheit. Darum wird es gehen. Mit dem Heilpraktiker Andreas Groß sprechen wir über wissenschaftliche Erkenntnisse und bewährte Naturheilmethoden. Gast ist der Heilpraktiker und Gesundheitsberater Andreas Groß. Er ist seit 1992 als Heilpraktiker tätig. Zu seinen Behandlungsmethoden gehört die traditionelle Naturheilkunde, die Regulations-, die Entgiftungs- und die Schmerztherapie und die klassische Neuraltherapie. Herr Groß führt seine Praxis zusammen mit seiner Frau, die sich auf die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen spezialisiert hat. Und man kann sagen, dass nicht selten Menschen Hilfe suchen bei Naturheilkundlern, sowie auch bei meinem heutigen Gast, weil Ärzte einfach nicht mehr weiter konnten, weil sie aus Zeitgründen oder aufgrund des Behandlungsansatzes einfach keine Hilfen gibt. Heute im Brennpunkt ist der Darm, aber jetzt erstmal herzlich willkommen und grüß Gott, Herr Groß. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott, Frau Böhler, und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Inzwischen ist es so, dass wohl jeder Zehnte in Deutschland unter Verdauungsstörungen leidet. Die Tendenz scheint steigend zu sein. Und dabei, Herr Groß, unterliegen doch unsere Nahrungsmittel heute strengsten Kontrollen, und es gab noch nie so viele Bücher und Publikationen über Ernährungen wie heutzutage. Was sind die Gründe für die dennoch ansteigende Verdauungs- und Darmprobleme?
Ja, das stimmt. Also die Literatur ist so vielseitig geworden. Das liegt einfach daran, dass einerseits der Bedarf nach dem Wissen und auch nach gesunden Lebensstandard in den Menschen gestiegen ist. Demzufolge gibt es mehr Literatur auch für Laien. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass ein gewisses Paradoxum vorhanden ist, obwohl wir sehr viel an Nahrung zur Verfügung haben, auch verschiedene Gruppen von Nahrung entstehen doch bei sehr vielen Menschen, die unter Verdauungsstörungen leiden, auch gewisse Vitalstoffmangelsyndrome. Also die Nahrung selber hat sich auch in der Qualität verändert. Das hat sicher auch sehr viel zu tun mit der Art und Weise, wie sie angebaut wird. Und man könnte sagen, dass die Kraft, der Geist aus diesen Pflanzen schon auch ein Stück verschwunden ist. Vor allen Dingen diese sogenannten Vitalstoffe, also sprich Spurenelemente, Mineralien und Vitamine, zum Teil 70-80% reduziert ist. Und da spielt die Menge nicht nur eine Rolle, sondern auch die Qualität. Und wie Sie es jetzt in Ihrer Einleitung schon gesagt haben, die Tendenz ist steigend. Es kommen doch immer mehr Menschen in die Praxis. Diese Erfahrung haben wir in vielen Jahren auch gemacht, diese Gastroenterologie, wie man das sagt, die Lehre, die sich mit den Magen-Darm-Erkrankungen befasst, ist mittlerweile ein Schwerpunkt in der Praxis geworden. Viele Menschen haben chronische Erkrankungen, die im Zusammenhang mit den Verdauungsstörungen gebracht werden und dann den Weg in die Naturheilkunde auch suchen.
Herr Groß, was zählt zu den Verdauungsstörungen und ab wann spricht auch die Medizin von einer Störung? Und nicht nur einfach von einem Unwohlsein.
Ja, dieses Unwohlsein oder auch Verdauungsstörung, das hat jeder Mensch mal mehr oder weniger. Es gibt dann allerdings Symptome, vor allen Dingen, wenn sie über einen längeren Zeitraum bestehen und dann vielleicht sogar auch chronisch werden. Da spricht man dann schon von Störungen, die als krankhaft, als pathologisch, wie man sagt, zu bezeichnen sind. Ein normales Völlegefühl nach dem Essen kann schnell wieder vergehen. Wenn aber ein Mensch sagt, ich habe jedes Mal nach dem Essen einen Druck unter dem Zwerchfell auf das Brustbein, unter das Herz, ein Völlegefühl oder Sodbrennen tagsüber nach dem Essen oder auch in der Nacht als Reflux. Das sind dann schon Hinweise. Auch diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die nehmen doch immer mehr zu. Das ist ein ganz eigenes Behandlungsspektrum geworden, dass man Menschen, die unter Verdauungsproblemen leiden, versucht, auch durch Untersuchungen, durch Laboruntersuchungen, dahingehend zu analysieren, ob sie das eine oder andere Nahrungsmittel gar nicht vertragen und demzufolge einerseits weglassen sollten, oder man versucht, diese Störung zu behandeln, zum Beispiel Verdauungsdrüsen, sodass sie die Nahrung dann wieder besser vertragen. Aber Blähung, Aufstößen, Völlegefühl, wenn dann Durchfälle oder chronische Verstopfung einhergehen, das muss man dann schon differenzieren. Ist es jetzt eine momentane Sache, die man mit einem Heilpflanzentee über vielleicht 2-3 Wochen wieder komplett beruhigen kann? Oder ist es eine sogenannte therapiepflichtige Symptomatik? Mhm. Dann muss man wirklich therapeutisch eingreifen.
Und jeder Mensch hat ja Nahrungsmittel, die er weniger gut oder besser verträgt. Vielleicht große Mengen an Fleisch oder auch Hülsenfrüchte werden oft nicht gut vertragen oder sehr fetthaltige Nahrungsmittel. Aber da gilt auch wie bei allem, dass ich mich beobachte.
Ja, das ist richtig. Also es gibt ja diesen alten Spruch, in der Früh essen wie der Kaiser, Mittag wie der König und am Abend wie der Bettelmann. Das ist schon ein ganz wichtiger Hinweis, denn sehr viele Menschen essen am Abend zu spät und zu viel.
Es hat sich einfach auch mediterranes Essen, auch italienisches Essen, Gewohnheiten bei uns eingeschlichen. Und der Italiener, so viel ich weiß, der isst ganz mager. Ja. Am Morgen trinkt er nur einen Kaffee und isst ein kleines Croissant.
Ja, südlich der Alpen. Sieht es anders aus. Mhm. Man staunt immer wieder, wenn man dann hört, ach, wir haben am Abend um 10 dann noch richtig aufgedeckt und durcheinander gegessen. Allerdings ist natürlich die ganze Lebensmentalität dieser Menschen doch schon immer auch anders gewesen. Vor allen Dingen, wenn man so zurückschaut in die Generationen, alleine bei diesen hohen Temperaturen in Italien, weiß man, dass man dort gar nicht so viel arbeiten kann, wie wir zum Beispiel im nördlichen Bereich. Wobei das jetzt keine qualitative Abwertung ist, sondern es ist tatsächlich so, wenn die Mittagsstunden extrem heiß sind, kann ein Mensch nicht so leistungsfähig sein und arbeiten. Und da gab es eben dann dieses Siesta-Phänomen und man hat das ja auch untersucht und festgestellt, ja, dass und tatsächlich der Mensch dadurch auch Heilungsprozesse erfährt und eine Korrektur, auch innere Störung.
Und Sie sagen, bei uns zählt eher das, wie es schon vor 10, 20, 30 Jahren gesagt wurde. Ich habe das schon gehört, als ich in Ausbildung war. Vor 30 Jahren hat das eine Buchhalterin gesagt. Wissen Sie, Sabine, morgens essen wie ein Kaiser, üppig, mittags wie ein König, ein bisschen mäßiger und abends ganz wenig wie ein Bettelmann und einfaches Essen. Was können denn jetzt nun Ursachen sein von einer Verdauungsstörung, Herr Groß?
Das kann anfangen mit einem sogenannten diätetischen Fehler. Man ist zum Beispiel irgendwo eingeladen gewesen, festliche Stimmung, man ist ganz außer sich, man achtet einfach nicht so sehr auf sich und auf seine lokulischen Grenzen und dann wird zu viel und zu spät gegessen und nach dem Essen gibt es dann noch das Dessert und irgendwie am Abend merkt man, es war zu viel. Das kann am nächsten Tag vorübergehen, es kann aber auch sein, dass Menschen, und das habe ich jetzt vor einiger Zeit mal erlebt, dass eine Patientin sagte, ihr ist das einfach passiert. Nach einem großen, schönen Fest hat sie viel gegessen, hat nachts dann erbrechen müssen, hatte sogar am nächsten Tag dann noch Durchfall. Und sie sagt, und seitdem habe ich das Gefühl, meine Verdauung ist irgendwo gestört. Und tatsächlich konnte man feststellen, dass durch ein Übermaß an Fetten, was sie sonst halt nicht gewohnt war, ihr Leber-Galle-System und sicher auch die Bauchspeicheldrüse überlastet war. Und von allein haben sich diese Systeme, die ja hochkomplex miteinander arbeiten, nicht mehr neu kalibrieren, das heißt ausrichten können. Also das sind so die Diätfehler, die können schon einige Zeit nachhängen, korrigieren sich aber meistens wieder. Aber man muss, und das ist ein ganz wichtiges Beispiel, ein therapeutischer Blick, den man in der Naturheilkunde immer wählt, das ist die Konstitution. Das bedeutet, jeder Mensch hat ja eine gewisse ererbte Konstitution. Man spricht dort von den hereditären, also diesen ererbten Anlagen. Und über jedem liegt ja eine lange Anzahl von Ahnen. Man bekommt von Vater, Mutter und den jeweiligen Großeltern, Urgroßeltern ja nicht nur die positiven, sondern auch die negativen konstitutionellen Anteile übertragen. Und das spielt eine große Rolle. Es gibt Menschen, die haben schon von vornherein durch ihre ererbten Belastungen zum Beispiel Fettunverträglichkeiten, während andere mit Kohlenhydraten überhaupt nicht zurechtkommen. Und so gibt es dann auch schon Prägungen, zum Beispiel durch die Geburt. Ein Kind, was, das weiß man heute, was durch Kaiserschnitt auf die Welt kommt, hat schon ein ganz anderes Immunsystem, weil die Besiedlung des Darmes durch den Geburtskanal schon dazu führt, dass die ersten Milchsäurebakterien aufgenommen werden. Und man weiß heute aus der frühkindlichen diese Magen-Darm-Lehre, dass die Kinder, die durch den Geburtskanal normal geboren werden, dass die immunologisch oft stabiler sind, weniger Allergien haben, weniger Unverträglichkeiten, weil der Darm schon durch die mütterlichen Keime stimuliert wird. Das ist wie eine Impfung. Und wenn die Kinder dann noch durch diesen Geburtskanal dann stimuliert werden und die Phasen des Stillens, die sind ganz wichtig, weil man weiß, dass die Milchsäurebakterien der Mutter aus dem Darm in die Lymphe und in die Muttermilch übergeht und so das Kind beim Stillen schon wichtige Nährstoffe bekommt. Andererseits, wenn das alles stabil ist, eine gute Geburt, eine gute kindliche Entwicklung vorhanden war und auch eine gute, gesunde Konstitution nachweisbar ist, dann sind es häufig Fehler im Sinne Medikamente, das heißt Antibiotika zu häufig, zu lange gegeben, führt in sehr, sehr vielen Fällen zu Störungen, die lange nachhängen oder zum Teil sich von alleine nicht mehr korrigieren können. Und Psychosomatik, das ist etwas, was man im Bereich der Gastroenterologie also nicht ausschließen kann. Wir wissen, dass der gesamte Verdauungstrakt vom Mund bis zum Darmausgang sehr eng mit unserer Psyche in Verbindung steht. Und in den Fachbüchern der Psychosomatik ist dieser Bereich Gastroenterologie oder wie man sagt Psychogastroenterologie also sehr umfangreich. Symbiose, kurz schon erwähnt, diesen Begriff, ein ganz, ganz wichtiger Teil, den man sowohl therapeutisch wie auch jetzt hier in dieser Sendung mal ansprechen sollte. Die sogenannte Symbiose ist eigentlich ein gesunder Zustand. Das war das, was ich gerade jetzt angesprochen hatte. Die symbiontische Entwicklung der Besiedlung der Darmschleimhaut beginnt also schon in der Geburt. Und wenn Kinder häufig in den jungen Jahren wegen vielleicht auch banalen Infektionen Antibiotikum bekommen haben, dann kann diese Symbiose gestört sein. Eine Symbiose ist im Grunde genommen eine Basis, auf der das Miteinander des Zusammenwirkens des gesamten bakteriellen Genoms innerhalb des Darmes sich aufzeigt. Das bedeutet, dass alle Bakterien sich untereinander steuern. Sie versuchen, sich einerseits zu tolerieren, andererseits bei einem Wuchern von bestimmten Bakterienstämmen dort gegenzuspielen. Und dieses symbiontische Gleichgewicht ist die Grundlage für unsere Gesundheit. Das geht also letzten Endes bis hin in die Abwehr von Krebszellen. Und wir wissen, dass die Bakterien die ältesten Lebensformen auf der Erde sind und dass sie ein ganz enges Zusammenspiel haben zwischen dem Immunsystem und auch unserem Gehirn. Da werde ich sicher im Verlauf der Sendung noch mal 2-3 interessante Sätze dazu sagen. Also Bakterien sind nicht vom Körper isolierte Lebensformen, sondern sie arbeiten eng miteinander im kontinuierlichen Kontakt mit unserem Immunsystem und unserem Gehirn, also vor allen Dingen dem emotionalen Zentrum. Und kommt es dann irgendwann zu dieser Störung der Symbiose, spricht man von der Dysbiose, das ist dann die Fehlbesiedlung, dort ist das Gleichgewicht verschoben und es entsteht ein Mangel oder ein Übermaß an bestimmten Keimen. Wird zum Beispiel das gerade schon erwähnte Antibiotika fälschlicherweise verordnet, wo es nicht notwendig ist, und man geht mittlerweile davon aus, dass 8 von 10 Fällen Antibiotika-Gaben nicht notwendig waren. Und dann kommt es häufig zum Mangel im Bereich der Milchsäurebakterien, das sind Lactobacillen, Bifidobacillen. Und kommt es dort zu einem Einbruch, zeigt sich das häufig schon auch an Infektanfälligkeiten oder Verdauungsstörungen. Also ist die Symbiose verschoben, spricht man von der Dysbiose. Und nun gibt es dann eine ganze verschiedene Anzahl und verschiedene Arten von Keimen, die sich dann auch manifestieren können.
Am bekanntesten ist da sicherlich der Befall mit dem Candida. Ja. Woran merke ich denn, dass es ein Ungleichgewicht gibt in meinem Darm und dass ich einen Fachmann aufsuchen muss?
Also dieses Ungleichgewicht spüren die Menschen am deutlichsten, wenn sie sagen, ich habe eine relativ gute Verdauung gehabt, ich habe ein Antibiotika bekommen oder hatte eine schwere Magen-Darm-Infektion oder nehme zum Beispiel Pantoprazol oder irgendwelche andere wirksame Mittel. Das heißt, das sind Säureblocker, die schlicht und einfach die Symptome unterdrücken. Auch was schon mal im Laufe von den Sendung hier auf Radio Horeb erwähnt wurde, die sogenannten Statine, die Cholesterinsenker, die wirken ja auch sehr stark auf den auf die Bauchspeicheldrüse ein. Das bedeutet, dass solche Cholesterinsenker durchaus auch Verdauungsstörungen hervorrufen können. Und diese Menschen sagen dann, mir ging es vor einiger Zeit gut, ich habe jetzt das eine oder andere eingenommen oder habe eine Erkrankung gehabt und seitdem geht es mir schlecht. Und gerade so diese Pilzbesiedlung, also diese Candida albicans, diese Hefepilzbesiedlung sind eines der häufigsten Fehlbesiedlungen nach Antibiotikagaben. Diese Pilze sind ja lebende Organismen, sie bilden Mykotoxine, das heißt, das sind Gifte, die letztendlich die Leber belasten, also sie sind lebertoxisch. Und die größte Gefahr bei diesen Fehlbesiedlungen ist, dass zum Beispiel die Schleimhaut weiter mitgeschädigt wird und das Abdichten der Schleimhaut zwischen dem Darm und dem Blutsystem nicht mehr funktioniert und dann kommt es zum Durchbruch. Und das ist das, was eigentlich dann zu den noch schwereren körperlichen Beschwerden führen kann. Die häufigste Form auch der Fehlbesiedlung und eine, die auch sicher, die sehr versteckt und kompliziert sind, das sind diese Clostridien. Es gibt ja Clostridium species, das sind bestimmte Keime, aber es gibt auch Clostridium difficile. Das sind so diese nasokomialen Erreger, also die bekannt als Hospitalismuskeime. Und Clostridium difficile führt im menschlichen Organismus immer zur Bildung von Giften, sogenannten Enterotoxinen und auch von Zytotoxin. Es kommt tatsächlich durch diese Gifte zu einer Intoxikation, also man spricht von einer Art Selbstvergiftung aus dem Darm heraus. Und es werden Darmzellen zerstört und in den letzten Jahren durch diese immer intensivere Forschung im Bereich der Gastroenterologie hat man festgestellt, das war eine Forschung zum Beispiel in den USA, dass mittlerweile diese Clostridien, diese Hospitalismuskeime durch natürlich diese zu häufigen Gaben von Antibiotika und anderen förderlichen Faktoren, dass sich diese Bildung der Toxine um ein 50-faches vermehrt hat. Das heißt, kommt es heute zu einem Nachweis, zum Beispiel über einen Flora-Status. Das heißt, da wird der Stuhl in ein Labor geschickt und da wird eine genaue Analyse der bakteriellen Besiedlung durchgeführt. Und dann stellt man fest, tatsächlich eine Besiedlung mit Clostridium difficile. Und man kann davon ausgehen, dass dann der Körper nicht nur alleine durch das Bakterium, sondern tatsächlich durch die vom Bakterium gebildeten Gifte krank gemacht wird.
Und bekommen das eher Menschen, die oft Krankenhausaufenthalte einfach in Anspruch nehmen mussten?
Das ist sicher eine Voraussetzung, aber es können auch alleine von einem Besuch in einer Arztpraxis oder von einer Infektion mit einem kontaminierten, erkrankten Menschen, kann es zu diesen Infektionen kommen. Aber bekannt ist ja, wie Sie das jetzt genau richtig erwähnt haben, die Hauptinfektionsquelle sind halt die Krankenhäuser und leider ist das natürlich eines der gefürchtetsten Komplikationen innerhalb zum Beispiel der Chirurgie, dass nach banalen Operationen, die ohne weiteres gut abheilen, es durchaus dann zu Infektionen kommt. Und wenn diese Infektionen bemerkt werden, ist es schon mal ganz gut. Dann weiß man, dass man therapeutisch dort angehen muss. Aber es gibt oft Menschen, die nach Krankenhausaufenthalt, wie man so sagt, nicht mehr richtig auf die Füße kommen und dann zum Beispiel auch Verdauungsstörungen zeigen. Vielleicht noch an dieser Stelle, um die Thematik, was Symbiose und Dysbiose, also Fehlbesiedlung angeht, abzuschließen. Das ist das Bacteroides Firmicutes, ein Bakterium, wird auch als das Dickmacher-Bakterium genannt. Es ist schon länger bekannt, aber die eigentliche Wirkung auf den menschlichen Organismus ist erst in den letzten Jahren doch so richtig durchgebrochen. Und man hat festgestellt, dass dieser Bakterienstamm, diese Firmicutes-Bakterien, die sonst eher unverdauliche Nahrungsbestandteile, zum Beispiel wie Zellulose, was ja eher als Präbiotika, das heißt so als Nährboden für Bakterien, verwendet wird, also nicht verwertet werden kann vom Organismus, dass dieses Bakterium selbst aus diesen so unverdaulichen Substanzen immer noch Kohlenhydrate beziehungsweise dann auch Glucose bildet. Das bedeutet, dass Menschen mit Übergewicht, die gerne abnehmen wollen oder sich fragen, ich esse so wenig und nehme doch immer mehr zu oder nehme gar nicht ab, dass diese adipösen Menschen also einen über 10% höheren Anteil der Kalorienaufnahme haben, weil sie im Darm durch dieses Bakterium Virmicutes eine sehr effiziente Aufspaltung von Nahrungsbestandteilen haben, die aber leider dann in Fette umgebaut werden. Und solange wie dort die Darmflora sich nicht in Richtung Symbiose wieder bewegt hat, zum Beispiel durch eben diese in den Praxen angewendete Darmsanierung, wie man vereinfacht sagt, kommt es nach meinen Erkenntnissen auch nicht wirklich zu einer effektiven Gewichtsabnahme.
Jetzt haben wir über die Symbiose und die Dysbiose in der Darmbesiedelung, in der Darmflora gesprochen. Verschiedenste Keime haben Sie uns aufgezeigt. Bekannt ist sicherlich, am bekanntesten ist die Hefebesiedelung durch den sogenannten Candida albicans-Pilz. Oder auch durch Keime, die Sie als Hospitalismuskeime benannt haben, Clostridium difficile. Oder zuletzt haben Sie jetzt über das sogenannte Dickmacherbakterium Bacteriodes firmicutes gesprochen. Aber die Frage, die ja jetzt eher uns Patienten bewegt, das ist, wie kann sich das bakterielle Ungleichgewicht nun auf den Darm auswirken?
Also die Oberfläche des Darmes, das weiß man aus den Untersuchungen, geht bei einem Erwachsenen in einem Bereich zwischen 300 bis 400 Quadratmetern. Also es ist eine immens hohe Resorptionsfläche, die ist natürlich wichtig, um viele, viele Nährstoffe aufnehmen zu können. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass auf dieser Oberfläche in verschiedenen Bereichen mehr, in dem anderen wieder weniger, diese bakterielle Flora angesiedelt ist. Und diese Bakterien sind ja nicht nur da, um zu verdauen, sondern sie bilden ja auch Vitalstoffe, zum Beispiel Vitamine. Das bedeutet, wenn ein Mensch innerhalb dieser Flora eine Störung hat, so kann er durchaus auch einen Vitalstoffmangel entwickeln. Und das ist, um die Brücke jetzt zu schlagen zu dieser Anfangsfrage, eines der Ursachen, warum wir hier in dieser westlichen Welt bei unserem Nahrungsmittelübermaß trotzdem auch einen Vitalstoffmangel bekommen können. Unterhalb der Bakterienschicht sitzt dann ja die Darmschleimhaut. Diese Bakterien sind ja in der Schleimhaut eingebunden und arbeiten mit der Schleimhaut als eine Art Barriere. Einerseits müssen sich ja diese Bakterien untereinander tolerieren. Sie müssen auch entscheiden, welche Bestandteile als Nahrung angesehen oder welche Bestandteile als Bakterien zum Beispiel, als Krankheitserreger analysiert werden. Und diese müssen dann auch abgewehrt werden. Denn wir wissen, im Darm, innerhalb der Darmschleimhaut sitzen 80% unseres Immunsystems. Das muss man sich vorstellen, 80%. Und daher wissen wir, dass zum Beispiel viele Allergien, aber auch viele Autoimmunerkrankungen ihren Ursprung im Darm gefunden hatten. Es gibt nun eine Auswirkung auf die Darmschleimhaut. Es kommt meistens zu Beginn zu entzündlichen Reaktionen. Die können abklingen, die können sich aber auch ausbreiten. Und die chronischen Darmentzündungen sind eines der Basisstörungen des Körpers, auf der sich sehr, sehr viel weitere Krankheiten entwickeln können. Diese verschiedenen krankheitsfördernden Bakterien, ob das jetzt dieses Clostridium ist, aber auch dieses Bacteroides Virmicutes, sind Faktoren, bakterielle Faktoren, die die Darmschleimhaut so weit stören, dass es zu einer sogenannten erhöhten Permeabilität kommt. Auf Deutsch, es kommt zu einer viel zu großen Durchlässigkeit der Darmschleimhaut. Man spricht in dem Fall dann vom leaky gut, also vom löchrigen Darm. Das hat einen großen Nachteil für die Gesundheit. Es kommen sogenannte großmolekulare Substanzen durch, zum Beispiel Eiweiße, die normalerweise nicht ins Blut sollten. Und diese großen Eiweiße werden oft als krankheitserregende Faktoren angesehen und demzufolge abgewehrt. Das heißt, der Körper arbeitet dann schon immunologisch gegen Nahrungsbestandteile. Das ist zum Beispiel schon eine Grundlage für Allergien. Gleichzeitig kommen aber auch Substanzen in das Blut und in die Lymphe, Krankheitserreger, entzündungsfördernde Faktoren, weil sich zwischen den Darmzellen, die sogenannten Tight Junctions, das sind wie Verbindungsglieder, wie Scharniere, die Darmschleimhaut, und die ist ja in ihrer Oberfläche hauchdünn, an dieser Stelle öffnen, und es kommt zum Einbruch krankmachender Faktoren, die normalerweise ausgeschieden werden. Diese brechen ein in das Blut und in diese Lymphe. Und damit haben wir schon den Weitertransport der entzündlichen Reaktionen. Man spricht dort von einer inflammatorischen Reaktion. Das heißt, entzündliche Faktoren brechen ein in das Blut und werden so im gesamten Körper weiter transportiert und manifestieren sich dann an bestimmten anderen Organen. Und so können entzündliche, so können autoimmunologische, das heißt autoaggressive Erkrankungen, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, Hashimoto-Thyreoiditis, das bedeutet diese Entzündung der Schilddrüse, und viele, viele andere Autoimmunreaktionen weiter transportiert werden. Und die Ursache liegt weit, weit vom Symptom entfernt. Deswegen sage ich immer, das Symptom sind die Wegweiser auf der Suche nach den Ursachen. Und nun hat man festgestellt, dass eben sehr, sehr viele Krankheiten ihren Ursprung tatsächlich auf so einen Weg im Darm gefunden haben.
Sagt der Heilpraktiker Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Heute unser Thema in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb, Brennpunkt Darmgesundheit. Wir sprechen über wissenschaftliche Erkenntnisse und im weiteren Verlauf auch über bewährte Maßnahmen aus der Naturheilkunde. Andreas Groß gehört zu seinen Heilverfahren, gehört die traditionelle Naturheilkunde, zum anderen auch die Regulations- und Entgiftungstherapie. Herr Groß, zu den funktionellen Darmstörungen gehört auch der Reizdarm. Symptome des Reizdarmsyndroms, das sind sehr starke Schmerzen und Unwohlsein im Bauchraum und zusammen ja mit einer Veränderung auch der Stuhlgewohnheiten. Was ist ein Reizdarm und wie kommt es dazu?
Ja, der Begriff Reizdarm, mit denen wird man in der Praxis tatsächlich relativ häufig konfrontiert. Es gibt Formen, die sind relativ leicht. Dann sagen uns die Patientin oder die Patienten, wenn ich das eine oder andere esse, vielleicht auch zu spät am Abend, merke ich, ich habe dann in der Früh Bauchkrimmen, eine Art Krampfen, dann anschließend vielleicht den Durchfall, und dann ist diese Problematik vom Körper selber erst einmal gelöst. Reizdarm als unspezifischer Begriff wird aber sehr häufig auch verwendet für Magen-Darm-Symptome, wo man keine andere Erklärung jetzt findet. Das heißt, es gibt Menschen, die essen was und haben eine Viertelstunde nach dem Essen Magenschmerzen. Dann sagt man, das ist jetzt ein Reizmagen. Andere reagieren mit starken Blähungen, auch mit Krämpfen, Durchfällen zum Beispiel oder Verstopfungen. Es kann aber auch sein, mit einem starken Sodbrennen, dass es einen Reflux gibt, dass das vom Darm wieder zurückgeht. Und dann sagt man, ja, du hast einen Reizdarm und das ist halt so, damit musst du leben. Aber der Reizdarm ist natürlich oft ein Einstieg in Krankheiten, die zum Teil dann auch wirklich schwerwiegende Folgen mit sich ziehen können. Generell muss man immer bei diesen Begriffen, als Beispiel der Begriff Rheuma. Rheuma, es gibt für den Begriff Rheuma, ich glaube, über 300 verschiedene Unterkategorien. Und jeder, der Schmerzen an Gelenken hat, wird natürlich erstmal als Rheuma-Patient bezeichnet. Und so ist es oft bei dem Reizdarm. Menschen, die Probleme mit dem Darm haben, durch verschiedene Symptome werden oft eingestuft, das ist ein Reizdarm. Aber genauer hinschauen ist dort hier ganz wichtig. Der Darm selber muss ja diese Nahrungsbestandteile differenzieren. Er muss ja auch immer im Zusammenhang mit dem Immunsystem arbeiten. Und wir wissen, dass bei dem Reizdarm auch immer das sogenannte enterische Nervensystem, also das Bauchgedächtnis, eine Rolle spielt. Und häufig entsteht das auch durch Antibiotikagaben, dass eben dann dass das Verdauungssystem dann als instabil beschrieben wird. Ich muss vorsichtig sein mit dem, was ich esse. Früher habe ich das eine oder andere vertragen, jetzt vertrage ich es überhaupt nicht mehr. Und dann entsteht beim Reizdarm als Folge ja häufig auch diese vorangegangen beschriebene Störung der Symbionten und der entzündlichen Prozesse an der Darmschleimhaut. Der Reizdarm steht immer in einem engen Zusammenhang mit dem Bauchnervensystem. Es wird ja in der Fachliteratur als Bauchgedächtnis beschrieben. Dafür gibt es viele Gründe, weil schlicht und einfach dieses System in einem ganz engen Zusammenhang mit unserer Psyche steht. 90% dieser Informationen, also derer aus dem Bauchnervensystem, gehen direkt ins Gehirn, und zwar ins limbische System. Und die Reizdarmsyndrome sind weit verbreitet. Die Symptome sind sehr verschieden. Wichtig ist, im Bereich der Gastroenterologie Ursachenforschung machen, also sprich, wie fing das an, was sind die Symptome, bei welcher Art der Ernährung, zum Beispiel verschiedenen Lebensmitteln, tauchen die Beschwerden auf. Und es liegt natürlich nah, Nervensystem heißt auch immer Psychosomatik. Der Reizdarm wird häufig auch ausgelöst, wenn er nicht medikamentös bedingt ist, durch Stress, Distress, emotionale Überlastungen, unterdrückte Emotionen. Man sagt nicht umsonst Wut im Bauch. Mhm. Ja. Und diese funktionellen Störungen am Anfang machen Symptome, wenn der Körper es nicht schafft, von alleine diese zu eliminieren. Da kann manchmal ein gut zusammengestellter Tee schon sehr hilfreich sein und ausreichen, dass sich das System wieder korrigiert. Es kann aber auch sein, dass es weitergeht und dann letzten Endes zu therapiepflichtigen Erkrankungen kommen kann.
Mhm. Und Tees gibt es ja auch schon ganz umfangreich im Fachhandel. Wenn ich jetzt in die Apotheke gehe oder in den Drogeriemarkt meines Vertrauens, worauf sollte ich achten, wenn ich erstmal versuche, selbst meine Magen-Darm-Probleme in den Griff zu bekommen?
Also die Laienmedizin und diese Selbstmedikation, die hat ja auch wieder, die ist ja populär geworden, die hat ja wieder Zuspruch und Aufschwung erfahren. Viele Menschen sagen, und das ist auch vom Bundesamt für Gesundheit so festgestellt worden, dass einfach die Naturheilkunde aus der Versorgung der Bevölkerung gar nicht mehr wegzudenken ist. Und daher sind auch viele Menschen im Sinne der Laienmedizin motiviert, sich selber ihr Wissen anzueignen. Und ich kriege hin und wieder von meinen Patienten auch sehr hilfreiche Tipps und Empfehlungen, die ich dann einfach auch wirklich mal überprüfe und feststelle, ja, tatsächlich wieder was gelernt. Das haben schon meine Lehrer gesagt, die besten Sachen werdet ihr immer von euren Patienten lernen.
Ja.
Sowohl für eure Arbeit, wie aber auch für euch selber. Und ein guter Tee, wer sich damit ein wenig auskennt, ist immer noch ein wunderbarer Einstieg. Wie heißt es so schön? Am Anfang ist das Wort, dann die Pflanze und erst ganz zum Schluss kommt das Messer. Aber mit einem segensreichen, guten Rat, mit einem guten Wort und einer guten Pflanze kann man mehr bewirken, als wir heute glauben. Wir sind natürlich sehr abhängig geworden von der Gerätemedizin, wobei man an dieser Stelle sagen muss, die Forschung und auch die Schulmedizin hat alleine durch gastroendoskopische Untersuchungen, durch Koloskopien, also Magen-Darm-Spiegelungen, hervorragende Möglichkeiten, Einblicke zu gewinnen. Aber alleine auch mit einer Darmspiegelung bekommt man keinen Einblick auf die Darmflora. Man sieht, ob die Schleimhaut entzündet ist, ob sie verformt ist, ob Polypen dort vorhanden sind oder auch Geschwüre oder ob andere Erkrankungen sind, zum Beispiel eben Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Aber man sieht nicht, wie dort die bakterielle Besiedlung ist. Und bei diesen Magen-Darm-Erkrankungen ist dieses Zusammenwirken der Schulmedizin mit der traditionellen Naturheilkunde also sehr, sehr fruchtbar und sehr, sehr effektiv. Und ich bin immer dankbar über diese schulmedizinischen Ergebnisse, die ich dann sehr gut auch nutzen kann, um naturmedizinisch dort zu arbeiten. Und dieses Zusammenspiel bringt letzten Endes für den Patienten immer den größten Gewinn. Und ja, von daher ist der Darm als Brennpunkt im Visier für viele, viele Forschungen, viele neue Erkenntnisse. Und diese Wechselbeziehung zum Beispiel zwischen dem Bauchgehirn, unserem Immunsystem und der Darmflora ist wissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt erstaunliche Erkenntnisse. Man hat festgestellt, dass sehr viele Informationen in diesem Bauchgehirn abgespeichert werden und diese Informationen direkt in dieses limbische System, also ins emotionale Zentrum gehen. Von da aus wissen wir auch, wenn man sehr spät gegessen hat und zu viel oder Dinge gegessen hat, die man sonst nicht verträgt, dass man sehr schlecht träumt und sehr schlecht schläft. Und andererseits weiß man auch aus der Forschung, dass wenn der Darm zum Beispiel mit elektrischen Impulsen oder auch mechanisch in der Nacht stimuliert wird, wird in Forschungslabors gemacht, dass der schlafende Mensch dann ganz stark in seinem emotionalen Hirnareal reagiert. Das heißt, dass also eine direkte Verbindung in dieses Emotionale, also in unser Stimmungszentrum im Gehirn besteht. Und da eröffnen sich therapeutisch und diagnostisch ganz neue Wege und Möglichkeiten. Und dieser ständige Kontakt auch des bakteriellen Genoms mit dem Immunsystem zeigt, wie wichtig es ist, dass der Darm in seiner Gesamtfunktion richtig arbeitet. Dazu zählt auch die Bewegung, die Motilität. Dazu zählt natürlich auch nicht nur der Darm, sondern auch die übergeordneten Verdauungsdrüsen, also sprich Magen, das Leber-Galle-System und die Bauchspeicheldrüse. Alleine die extrem saure Magensäure, die ja hochaggressiv ist und uns deswegen nur nicht angreifen kann, weil wir die Magenschleimhaut haben, muss ja wenige Zentimeter nach dem Magen schon alkalisiert werden. Das heißt, sie muss ja schon gepuffert werden. Und das Ganze geht über den Gallensaft und auch den Bauchspeichel. Und ist das nicht der Fall, also fließt zum Beispiel die Galle und der Bauchspeichel nicht richtig in diesen Zwölffingerdarm hinein, dann ist der Nahrungsbrei schlicht und einfach zu säurehaltig und zu sauer. Wir können mit den Enzymen nicht richtig aufspalten. Und dann gibt es Blähungen, dann gibt es eben diese ganzen Symptome wie Sodbrennen. Und ja, die Forschung hat sehr, sehr viel Zusammenhänge erkannt. Bei Krankheitsentstehungen, zum Beispiel Diabetes, steht in einem absolut unlösbaren Zusammenhang mit dem Darm. Das sind diese sogenannten extraintestinalen Erkrankungen, also Erkrankungen, die auf einer ganz anderen Ebene sich zeigen und doch eine enge Verbindung mit dem Darm haben. Auch rheumatoide Erkrankungen, Schmerzerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel dieser Morbus Hashimoto, wo die Schilddrüse vereinfacht gesagt selber weggefressen wird. Dasselbe findet aber auch statt bei Multiple Sklerose, wo Antikörper sich gegen die Markscheiden, das heißt gegen die Nervenstrang-Isolationen richten, aber auch Asthma, ein in der Naturheilkunde schon immer bekanntes Phänomen. Magen-Darm stehen in einem ganz engen Zusammenhang, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Also die Liste der Symptome ist sehr, sehr groß. Und die Forschung hat erkannt, dass es wichtig ist, zum Beispiel nicht nur die Symptome genau zu analysieren, sondern eben auch, dass Magen-Darm-Spiegelung wichtig sind, beziehungsweise auch, dass der Flora-Status eine ganz große Rolle spielt. Und man schaut dort nicht nur nach den bakteriellen, nach der bakteriellen Ansiedlung, sondern auch nach diesem biochemischen Index. Das heißt, wie arbeitet Bauchspeicheldrüse und Galle und Magen und Darm zusammen?
Brennpunkt Darmgesundheit, unser Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Heilpraktiker Andreas Groß und natürlich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute eine Kurzausgabe der Lebenshilfe, weil um 11 Uhr schalten wir dann wieder zum Symposium in Marienfried anlässlich des Fatima-Jubiläums im nächsten Jahr. Sie hören nachher um 11 den Eröffnungsvortrag. Aber jetzt sind wir noch bei unserer Darmgesundheit. Rufen Sie uns gerne an. Haben Sie Fragen? Gesunder Darm, sagt man, gesunder Mensch. Sind Sie gesund im Darm? Haben Sie Probleme? Haben Sie Fragen? Vielleicht auch, wie Herr Groß eben uns schon erzählt hat, haben oft auch seine Patienten und auch Sie, liebe Zuhörer, gute Erfahrungen gemacht mit dem ein oder anderen Präparat. Wir wollen nachher noch auch über bewährte Mittel sprechen. Heilpflanzen, die den Darm positiv beeinflussen. Sie können uns jetzt anrufen unter der 089 517 008 008. Bringen Sie sich ein hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Heute geht es um die Darmgesundheit. Die Nummer 089 517 008 008. Sind Sie im Auswahlland? Dann wäre die Vorwahl 0049. Bis gleich. Ja, schön, dass Sie wieder mit dabei sind in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Es geht um den Darm. Unser Darm, das ist ein ganz komplexes Ökosystem. mit einer Größe von mehreren hunderttausend Quadratmetern zu den Aufgaben des Darms gehört neben der Abwehr von Krankheitserregern die Aufnahme von Nährstoffen, von Vitalstoffen aus unserer Nahrung, dem Umbau, der Ausscheidung von Stoffwechselprodukten, und der Darm beeinflusst auch unter anderem unseren Wasserhaushalt. Wir haben Sie eingeladen, sich einzubringen in die Sendung mit Ihren Fragen, mit Erfahrungen. Aus dem Raum Schweinfurt hat uns nun Herr Schröck erreicht. Grüße Gott, Herr Schröck.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage an den Herrn Groß. Die hat vielleicht etwas mit dem Darm zu tun, aber er hat vorhin gemeint, dass die Cholesterinsenker auf die Bauchspeicheldrüse wirken. Und meine Frage ist halt, wie sie wirken und in welcher Form?
Ja, grüß Gott. Also es ist so, die Cholesterinsenker, die sogenannten Statine, sind ja nun sehr umstritten. Und zwar aus eigenen Reihen, während die einen, ich sage jetzt mal Schulmediziner, vor allen Dingen Kardiologen sagen, Cholesterinsenker müssen genommen werden, um den Menschen vor Herzinfarkt und Schlaganfall zu schützen, sagen andere Mediziner, dafür gibt es gar keine nachweisbare medizinische Studie.
Ja.
Wenn man dann schaut, es gibt in der Naturheilkunde verschiedene Möglichkeiten, um positiv auf den Cholesterinspiegel einzuwirken, dann sollte man diese Methoden nutzen, denn die Nebenwirkungen der Statine sind sehr, sehr umfangreich. Und ich habe immer wieder Patienten, die nach ein, zwei Wochen Einnahme von diesen Statinen diese Mittel wieder absetzen mussten, auch auf Anweisung des Arztes, weil diese Nebenwirkung so gravierend war. Das kann von einer Übelkeit einhergehen. Das kann aber auch mit Übelkeit einhergehen. Das können sehr starke Muskelschmerzen, Krämpfe sein. Aber man weiß auch, diese Statine unterdrücken im Grunde genommen ja nur die Cholesterinproduktion innerhalb der Leber. Das heißt, diese Mittel, diese Wirkstoffe sind überhaupt nicht heilsam, sondern sie unterdrücken auf der größten Drüse des menschlichen Körpers, der Leber, die Cholesterinproduktion. 90% des Cholesterins werden ja von der Leber produziert. Also keine Heilung, sondern nur Unterdrückung. Jetzt muss man natürlich schauen, dass das Spektrum dieser Nebenwirkung so groß ist und man weiß, dass der Stoffwechsel beeinflusst wird, der Darm, die Bauchspeicheldrüse. Es gibt Fälle, wo sich nach längerer Einnahme dieser Statine ein Diabetes entwickelt hat. Man weiß, grauer Star, das heißt, diese Linsentrübung wird dadurch gefördert. Und das Wichtigste ist, dass eben nicht nur die Cholesterinwerte, auch wenn sie erhöht sind, betrachtet werden, sondern der Stoffwechsel, dazu zählt Niere und Leber. Und wenn man therapeutisch dort eingreift, kommt man oft auch mit Hilfe pflanzlicher Mittel in komplett verträgliche Werte. Also man muss sehr genau und auch ganz klar mit den medizinischen Verordnern sprechen. Ist es wirklich notwendig? Gibt es keine Alternativen? Wenn jemand sagt, nein, die gibt es nicht, das stimmt nicht, muss ich dann sagen, es gibt pflanzliche Wirkstoffe, ob das jetzt Bitterstoffpräparate sind wie 1000 Güldenkraut, Enzian, auch der Löwenzahn, Artischocke zum Beispiel. Das sind alles pflanzliche Wirkstoffe, die einen positiven Einfluss auf den Fettstoffwechsel haben. Und vor allen Dingen, man muss die Leber behandeln, die Leber therapieren, und dann hat man oft schon sehr positive Einflüsse.
Dankeschön für Ihre Frage. Herr Schröck war das aus Schweinfurt. Zu den Cholesterinsenkern war das eine Frage. Frau Lorenz, auch Sie haben uns angerufen hier aus München. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Sie Gott. Also ich bin nicht selber Patientin, sondern ich habe öfters junge Leute zu verköstigen, und die bringen da oft Allergien mit, die ich, also bin schon erstaunt darüber, also zum Beispiel gegen alle Milchprodukte, ob Sie mir da einen Rat geben können.
Also die Milchunverträglichkeit oder wie man sagt Laktulose-Unverträglichkeit ist einerseits physiologisch normal, das heißt, es gibt ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Es gibt sogar Säuglinge, man sagt so im Volksmund die Speikinder, ja, die die Milch nicht gut vertragen, die flockt dann regelrecht auf. Es gibt auch enzymatische Defekte, aber was dort dahinter steckt, also meistens bei der Laktose, bei dem Milchzucker, ist eine Störung der Bauchspeicheldrüse. Und die Bauchspeicheldrüse wird sehr häufig, eben auch bei diesen jungen Menschen, schon bei Kindern sogar schon, überlastet durch ein Übermaß an Zucker und vor allen Dingen Kohlenhydraten.
Aha.
Und von daher ist die Bauchspeicheldrüse auch eines der Verdauungsorgane, jetzt abgesehen vom Darm, die in der heutigen Zeit mit unserer Art der Ernährung auch das Übermaß an Kohlenhydraten oft überlastet ist. Und normalerweise so nach 18 Uhr, sagt man, ist die Kohlenhydrate, die Kohlenhydratbelastung für die Bauchspeicheldrüse schon gar nicht mehr gut. Also es gibt Menschen, die sagen, wenn ich nach 18 Uhr nichts mehr esse oder nur vielleicht eine Gemüsesuppe, dann schlafe ich viel besser, mir geht's viel besser. Und wenn die sagen, wenn ich am Abend noch spät Brot esse, also Kohlenhydrate, dann merke ich, dann kriege ich Sodbrennen und Blähungen und so weiter. Also das liegt häufig auch daran, dass der Verdauungstrakt bei jungen Menschen schon sehr instabil geworden ist.
Dankeschön auch für diese Frage. Jetzt nehmen wir noch die Frau Kreuzler. Sie sind gerade in Besuch in Süddeutschland und hören Radio Horeb. Wunderbar.
Genau. Ja, ich habe dann eben gelesen, dass Agar-Agar-Pulver, das Algenpulver, enorm wichtig für den Darm wäre. So eingenommen, ich würde natürlich eine Firma wählen oder eine Marke, die vertrauenswürdig ist. Und das würde erst den Darmzotten alles rausholen und eine der wichtigsten Aufbauer des Darmes, eines gesunden Aufbaus des Darmes wäre. Das ist ja ganz einfach einzunehmen mit, ich glaube, Heißwasser drüber und dann trinken. Mhm. Ist das also Ihnen bekannt?
Das ist mir bekannt. Die Agar-Agar-Alge hat ja eine sehr hohe Oberfläche. Das haben andere Substanzen auch, zum Beispiel die Heilerde, das hat aber auch diese Zeolit-Mineralverbindungen. Das heißt, es geht dort in einem ganz hohen Maße um die Oberflächenbindung von Toxinen. Und von daher ist diese Alge schon auch ein, also nicht das Nonplusultra-Mittel, aber ein Mittel, was zumindest bei einer erhöhten Giftbildung im Darm eine gewisse Anzahl Toxine binden kann. Allerdings, wenn der von mir vorhin beschriebene Leaky Gut vorliegt, das heißt dieser löchrige Darm, können natürlich auch bestimmte Substanzen durch diese Schleimhaut durchbrechen. Also das heißt, Substanzen können zum Beispiel auch an diese Oberfläche der Alge gebunden werden. Und wenn diese dann mit durchbrechen, ist es eine Art Drainage. Generell, wenn der Darm gesund ist, sollte man kurmäßig oder man kann es auch regelmäßig machen, immer auch etwas zu sich nehmen, was eine gewisse Giftbindung hat. Früher war die Nahrung ja durch die Bestandteile in der Richtung anders zusammengesetzt. Also da war die Toxinbindung viel höher als heute. Und von daher sind solche Produkte durchaus auch zu empfehlen und anzuwenden.
Dankeschön auch für Ihre Frage. Alles Gute, gute Zeit noch in Süddeutschland. Was sind weitere bewährte Naturheilmethoden, wie ich meinen Darm in Ordnung bringen kann? Also einer Ihrer, der Haupt, wie soll ich sagen, ich will auf die Darmsanierung zu sprechen kommen, dass das sicherlich das Mittel der Wahl ist.
Oder also die ist, Darmsanierung oder? Ist eine therapeutische Maßnahme, die man natürlich selber durchführen kann. Man muss da erfahren sein. Aber es gibt, und das ist die Voraussetzung, erst einmal eine Diagnostik. Das heißt, man muss schauen, in welchem Bereich ist der Verdauungstrakt tatsächlich gestört. Was kann ein Mensch selber machen, indem er zum Beispiel sich einen Tee verordnen lässt und den regelmäßig trinkt, indem er Bitterstoffpräparate vor dem Essen nimmt oder Bauchspeicheldrüsen anregende Pflanzen einnimmt nach dem Essen. Und ist es aber so, dass eine Störung vorliegt im Bereich der Bauchspeicheldrüse, der Galle, des Magen oder Darmes, ist oft so eine sogenannte Regulationstherapie erforderlich, wo dieses gesamte Magen-Darm-System reguliert wird. Und das kann man mit bestimmten Injektionen machen, um auch auf dieses Bauchgedächtnis einzuwirken. Und der Einsatz dieser altbewährten Pflanzen ist natürlich das Mittel der Wahl. Wir haben ja in unserer abendländischen Pflanzenheilkunde alte Schätze und sowohl als Tinktur, als Urtinktur, aber auch als Komplexmittel lassen sich diese Pflanzen gut einsetzen. Dazu zählt zum Beispiel der gelbe Enzian. Er hat mit seinem Bitterstoffanteil, das ist mit einer der höchsten Bitterstoffanteile, eine sehr gute stimulierende Wirkung auf die Verdauungsdrüsen, aber auch auf die Bewegung der Drüsen und des Darmes. Und da kann man bei chronischer Verstopfung ganz gut eingreifen. Genauso empfehlenswert und bewährt ist Absinth, also der Wermut, der ebenfalls ein sogenanntes Tonicum Amarum ist, das heißt ein Bitterstofftonicum. Und der Kalmus auch in seiner Wirkung mit diesen Amarum-Stoffen sehr bewährt für Magen-Darm. Ist es dann eher so im spastischen Bereich, dann hätten wir auch die Schafgarbe, also die hilft auch bei krampfhaften Beschwerden. Und es gibt ja Menschen, die entwickeln zum Beispiel Durchfälle, weil sie eine zu starke Bewegung haben. Die bräuchten dann Pflanzen, die den Darm entkrampfen. Und es gibt aber auch Menschen, die zum Beispiel deswegen verstopft sind, weil der Darm zu langsam arbeitet. Die bräuchten dann eben tonisierende Pflanzen, wie zum Beispiel Wermut oder Enzian. Und die Liste geht natürlich noch weiter, aber der Einsatz richtet sich immer auch nach den jeweiligen Symptomen. Wenn jemand mit der Selbstmedikation nicht mehr zurechtkommt oder Fragen hat, dann muss er sich jemand suchen, der ihn da zumindest unterstützend begleitet. Was viele nicht wissen, oft ist ein Fehler, man mischt zum Beispiel die Kamille und die Pfefferminz zusammen. Das hebt sich in der Wirkung zum Teil auf, weil ja doch die Kamille eine wärmende und zusammenziehende Pflanze ist, während die Pfefferminz eher kühlend und entkrampfend ist. Und man sollte zum Beispiel Pfefferminz und Kamille nicht unbedingt im Tee mischen. Gibt es sogar in Fertigtees, aber im Sinne der Phytotherapie eher nicht. Also Pfefferminz ist auch eine Pflanze, die die Gallengänge entkrampft und deswegen gut ist für die Fettverdauung.
Es gibt ja viele Menschen, die auch gerade Pfefferminztee gerne auch trinken, um Flüssigkeit aufzunehmen. Er gehört oft zu den Tees, die abends zum Abendessen auch gerne zu sich genommen werden.
Genau, Pfefferminz, wie gesagt, entkrampft. Viele Menschen schlafen besser und vor allen Dingen, er befeuchtet ja auch die Schleimhäute und das ist oft in der Nacht, gerade bei heizungsgewärmten oder heizungsklimatisierten Räumen wichtig, dass die Schleimhäute auch funktionieren. Und Pfefferminz ist einfach eine kühlende, befeuchtende Pflanze, aber auch eher für die heißen Monate.
Dankeschön, Herr Groß, und für alle, die jetzt noch mehr Wissensbedarf haben, nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch. Andreas Groß hat viele Sendungen rund um die Verdauung, um den Magen-Darm-Trakt, um die einzelnen Organsysteme haben wir gemacht, rund um die Verdauung, zum Beispiel die Leber, die Entgiftungsfabrik für Körper und Psyche oder die Darmsanierung, ein Weg aus der Krankheit. Suchen Sie sich gerne die Sendungen mithilfe der Suchmaschine von unserer Homepage www.horeb.org. Wenden Sie sich auch gerne an Andreas Groß, wenn Sie Kontakt mit ihm aufnehmen möchten. Seine Homepage wäre www.wiedergesund-in-einem-wort.de. Wir sind wieder zusammen am 27. September. Dann sprechen wir über chronische Erschöpfung, über Mangelzustände in den Zellen. Ich bedanke mich jetzt, dass Sie da waren, Herr Groß, auch zur Kurzausgabe der Lebenshilfe zu uns gekommen sind. Alles Gute für Sie und Ihre Praxis.
Vielen Dank und alles Gute für die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und vor allem Gesundheit.
Ja, und haben Sie noch Fragen, wenden Sie sich gerne an den Radio Horeb Hörerservice, die Nummer 08328921110. Ein CD-Mitschnitt gibt's auch, wie immer. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.